Geniessen den Morgen miteinander und möchte euch etwas sagen. Ich freue mich, dass es regnet. Also, es tut ein bisschen, heute hat es auch schon. Und gestern hat es. Und eigentlich kann man sagen, endlich. Endlich. Endlich hat es geregnet. Endlich haben wir Zeit, auch mal zu Hause zu bleiben und einen Kaffee zu trinken. Endlich, was hat jemand gesagt? Endlich regnet es, endlich ist der Druck weg, aus dem Haus gehen zu müssen. Das ist ein bayerischer Spruch hier. Aber eigentlich auch endlich Regen, weil es in diesem Sommer wirklich trocken war. Die Landwirtschaft hat das zum Ausdruck gebracht. Hier ein Bild aus Mitteldeutschland. Wo kommt der Regen? Die Schweiz, SRF hat eine kurze Zusammenfassung gemacht über diese Trockenzeit. Und der Gino blendet uns die Zusammenfassung jetzt mal ein. Mit Ton bitte.
Flüsse und Wasserstände sind stark unterdurchschnittlich in einem Bereich, der statistisch gesehen so alle 10 bis 20 Jahre beobachtet wird.
Beim Gasthaus Michels Kreuz, da ist die Quelle seit Monaten schon versiegt und da weiß ich, dass das Wasser wirklich mühsam auf den Hügel transportiert werden muss.
Es geht in die Richtung, dass man die Wasservorräte saisonal verteilen muss, also wenn im Winter mehr Wasser vorhanden ist, dass man diese Vorräte speichern kann und im Sommer entsprechend nutzen kann.
Vielen Dank. Also wir haben gehört, so etwas kommt alle 10 bis 20 Jahre vor, dass es so trocken ist und dann vielleicht trotzdem irgendwann mal regnet. Und das tut dann gut. Die Landwirtschaft hat nicht überall gelitten. Es gab auch Rekordernten. Öpfu. Das Apfel ist Wahnsinn, was da gekommen ist. Oder die Trauben. Man rechnet mit einem Spitzenjahrgang an Wein, mit viel. Aber Bauern mussten auch das Winterfutter bereits zum Teil benutzen, um die Tiere durchzufüttern im Sommer. Auch dort könnte es knapp werden, es ist noch nicht ausgestanden. Also das ist ein Thema, beschäftigt uns irgendwie und wir können sagen, endlich, endlich regnet es. Und wir anerkennen einmal mehr, wir sind abhängig. Wir können nicht alles machen. Wir können nicht einfach Regen machen. Es ist ein Lebenselement Wasser, das uns gegeben wird. Und ich möchte euch aus einem Psalm einige Verse lesen, dieses Wissen, da steckt ein Gott dahinter. Psalm 65. Du sorgst für die Erde und bewässerst sie. Du machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss führt Wasser im Überfluss. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du es angeordnet. Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und weichst den Boden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Und du krönst das Jahr mit reicher Ernte. Die steinigen Wege fließen über vor Fülle, die Wüste wird zur blühenden Wiese und von den Bergen hört man Jubel. Die Täler sind voller Schafherden, die hatten wir heute auch schon, die Schafherden. Und die Felder sind üppig mit Korn bedeckt, deshalb freuen sich alle und singen vor Glück. Regen kommt von Gott. Kommt Regen wirklich von Gott? Wir kennen doch seit unserer Schulzeit den Wasserkreislauf. Das Meer verdunstet, geht hinauf, die Wolken, es regnet, Bäche, Flüsse, Seen, Grundwasser, dann wieder raus ins Meer. Eigentlich macht Gott den Regen? Nein, das macht doch das Klima. Das Klima macht den Regen. Ja, und wir machen das Klima. Hör ich auf, Autofahren. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Wir kommen aber trotzdem so zum Denken, schlussendlich machen wir Menschen alles. Wir machen, das ist so das Denken, wir machen schlussendlich auch den Regen. Wir beeinflussen, da bin ich einverstanden, aber machen tun wir es nicht. Sondern da ist ein Gott, der hat Himmel und Erde gemacht, geschaffen. Und dieser Gott, der steckt auch hinter diesem Kreislauf. Er bewahrt diesen Kreislauf. Er kann ihn sogar beeinflussen, er kann ihn sogar verändern. Erste Geschichte dazu. Er war der mächtigste Mann in Ägypten. Er hieß? Oh, nein, nein, der war nur der zweitmächtigste, der Josef. Der Abraham war auch nicht der mächtigste. Wer war der mächtigste Mann in der Pharao. Das ist zwar nur sein Titel, aber alle sagen ihm Pharao. Der hatte einen Traum. Er sah 7 fette Kühe wohlgenährt, wie sie da weideten und das Leben genossen. Und dann sah er 7 abgemagerte, dürre Viecher, so Kühe, die kommen da aus dem Nil, aus dem Fluss dort, und die stürzen, die fallen über diese fetten Kühe her und fressen die auf, Kühe fressen Kühe, und sie sind am Schluss genauso dürr und mager wie vorher. Und der Pharao schreckt hoch, Albtraum, das gibt's nicht, so etwas schrecklich. Wer kann mir erklären, was es ist? Man ruft den Josef. Schon erwähnt, der Josef, ein Sklave, damals im Gefängnis, man wusste von ihm, er kann Träume deuten. Gott hat ihm eine Gabe gegeben. Er hört diesen Traum vom Pharao, 7 fette, 7 magere Kühe. Gott sagt mir, was die Bedeutung ist. Pharao, das ist eine Warnung. Höre, jetzt kommen 7 Jahre mit reichlich Regen, mit viel Ernten, und dann kommen 7 Jahre von Hungersnot. Das ist Fakt. Gott, der hinter dem Regen steht, weiß, was kommt. Er informiert, er warnt, und man macht Schlussfolgerungen, ein Rat der Weisheit. Ja, Josef sagt, am besten speichern wir den Überfluss der 7 fetten Jahre. Wir sparen ein bisschen. Die Schweizer können das auch noch. Einige. Man sollte es wieder einführen, das Sparen. Das ist eine gute Sache. Nicht immer gerade ausgeben, was man hat. Man hat 7 fette Jahre und dann 7 magere. Und da hat der Josef diesen Tipp gegeben und Pharao sagt, genial, ich mache dich zum zweithöchsten Mann in Ägypten und du kannst das durchführen. Josef, setz das um. Warum? Warum steckt jetzt hier Gott hinter dem Regen? Warum warnt er? Man kann in der ganzen Josefs Geschichte keinen Grund erkennen, dass Gott die Ägypter oder die Welt strafen möchte, indem er jetzt den Regen zurückhält. Manchmal denken wir Christen dann immer so, ja, jetzt ist eine Trockenzeit, wahrscheinlich will Gott uns bestrafen für alle Sünden, die wir getan haben. Aber in der ganzen Josefs Geschichte ist das nicht das Motiv, kein Thema. Gott will etwas anderes. Er will zeigen, dass er die Weisheit gibt, mit guten und mit schlechten Zeiten gut umzugehen. Weisheit. Und er will b auch die Familie von Josef wieder zusammenführen. Er hat Interesse, dass diese Menschen wieder zusammenkommen, die zerstritten sind. Also sogar eine Trockenzeit kann Familien wieder zusammenbringen. Könnte man vielleicht übertragen auf andere Lebenssituationen. Es gibt noch eine andere Geschichte, die erzähle ich nicht mehr. Dort geht es dann schon um Strafe und so. Das ist die Geschichte von Elia, der dem König Ahab sagt, es wird 3 Jahre nicht mehr regnen. Der Elia betet, dass es nicht regnet, und 3 Jahre später betet er, dass es regnet. Hier will Gott auch zeigen, ich habe die Macht. Auch wenn ihr mir nicht mehr glaubt und ihr mir nicht mehr folgt, ich will euch zeigen, dass ihr trotzdem abhängig von mir seid. Ja, diese Abhängigkeit von Gott zu haben, das ist das, was mir heute so auf dem Herzen ist. Und ich wünsche euch und uns allen Gottes Regen über eurem Leben. Ich wünsche euch Frühregen und Spätregen. Kennt ihr das? Frühregen und Spätregen müssen wir jetzt mal umdenken, nicht wie wir es bei uns haben. Bei uns ist der Frühregen wahrscheinlich im Frühling, oder? Und der Spätregen wie jetzt im Herbst. Aber in der Kultur vom Vorderen Orient, wo das Volk Israel gelebt hat und wo viele Texte, die wir in der Bibel haben, auch entstanden sind, von Gott eingegeben wurden, dort ist der Frühregen genau das andere. Im Sommer ist die Trockenzeit und der erste Regen, der dann fällt, so im September, ist der Frühregen. Der Frühregen beendet die Dürrezeit. Und vielleicht bist du jemand, der gerade eine persönliche Trockenzeit erlebt. Irgendwo auch merkt, es geht nicht weiter, ich habe Durst, ich habe Sehnsucht nach Lebensfülle. Ich wünschte mir, endlich wieder so Saft zu haben. Ich wünsche dir Frühregen von Gott mit Psalm 84. Dort heißt es, glücklich sind die Menschen, die in dir, Gott, ihre Stärke finden und von Herzen dir nachfolgen, wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, also da durchgehen, wo es schmerzhaft ist, da durchgehen, wo die Dürre ist, wird dieses Tal selber ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Ich wünsche dir diesen Frühregen. Und dann heißt es, sie bekommen wieder neue Kraft. Es gibt aber auch Spätregen. Und der Spätregen ist das, was dann nach der Hauptregenzeit noch kommt. Also im Nahen Osten, Vorderer Orient, beginnt die Regenzeit dann so im Oktober, wie wir das jetzt haben. Und dann wird gesät, wird bebaut, wird so vorbereitet für die Ernte. Und wenn im März dann noch Spätregen kommt, ist das ganz, ganz wichtig, damit das Korn auch reifen kann. Dieser letzte Regen, dieser Spätregen ist entscheidend für gute Ernte. Und vielleicht bist du auch in einer Phase, wo du merkst, es läuft. Es ist viel gut. Ich bin unterwegs. Ich sähe, ich pflanze, ich bebaue in meinem Leben, meinen Lebensgarten. Und ich wünsche dir Spätregen. Ich wünsche dir Regen, der mithilft, dass das, was du jetzt so am Erleben bist, wirklich auch zur Reife kommt, damit du ernten kannst in deinem Leben. Und ich will dir auch einen Satz aus der Bibel mitgeben. Hosea 10, Vers 12. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflüget ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Das tut gut. So Gerechtigkeitsregen, etwas Gutes. Wir sind abhängig von der Gerechtigkeit, die Gott schenkt, dass er die Schleusen des Himmels öffnet. Als Gemeinde sind wir auch unterwegs und erleben Frühregen und auch schon Spätregen gleichzeitig. Und da freue ich mich drüber, mit euch unterwegs zu sein. Wir wollen sehen auf Offenheit, Freiheit, Vertrautheit, Wertschätzung, einer Kirche zum Begegnen sein. Wir wollen sehen, das Evangelium, die Kraft, Menschen zu retten, aus dem Finsteren hinauszunehmen und hineinzuversetzen in das Reich von Gottes Sohn. Wir wollen das sehen, wir wollen das glauben, wir wollen beten wie der Elia und daran glauben, dass Gott die Gebete erhört, dass er Frühregen und Spätregen sendet. Und wir sagen können, endlich regnet es. Führt nach Gott.